Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass du gekommen bist, Onkel Paul. Unser erstes Geschenk, das ist so nett von dir. Du bist wirklich der beste Onkel der Welt.
Na, hör mal, das ist doch das Mindeste bei dem Anlass.
Sieh dir das an. Sieht das nicht niedlich aus? Kannst du dir vorstellen, dass etwas so klein sein kann? Oh, ich hoffe, ich weiß nur, was ich zu tun habe, wenn ich es bekomme.
Yes?
Ihn. Ich meine natürlich ihn. Onkel Paul, ich bin so aufgeregt. Ich kann kaum glauben, dass es endlich so weit ist.
Ja, ihr habt echt so lange darauf gewartet.
Es kommt mir wie ein halbes Leben vor. Nach all dem, was wir mitgemacht haben, sind unsere Gebete endlich erhört worden.
Ich an deiner Stelle, ich hätte längst die Flinte ins Korn geworfen.
Glaub mir, es gab genügend Rückschläge, genügend Zweifel, aber ich habe mir immer gesagt, eines Tages.
Und dieser Tag ist nun Wirklichkeit geworden. Oh Kathi, ich freue mich so für dich. Und nicht nur, dass du jetzt endlich ein Kind bekommst, sondern auch, dass der Gang zu irgendwelchen Adoptionsagenturen ein Ende gefunden hat oder das Aufsuchen von irgendwelchen Ärzten.
Naja, es hat ja auch was Gutes. Ich glaube, an meinem Körper gibt es keinen Fleck, der nicht von mindestens 100 Spezialisten unter die Lupe genommen worden ist. Nach einiger Zeit habe ich nicht mal mehr nach dem Namen gefragt, sondern gesagt, nehmen Sie mich, ich gehöre Ihnen.
Und schließlich hast du endlich den Anruf bekommen.
Ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Ich stand wie unter Schock.
Das glaube ich dir.
Ja, und ich lag die ganze Nacht wach, nur um mir klarzumachen, dass es kein Traum war. Es war wirklich keiner. Es war Wirklichkeit. Ich konnte es fast nicht glauben.
Sag mal, wie ist es deinem Mann eigentlich möglich, immer noch in der Arbeit zu stecken, wo er doch weiß, dass er in weniger als 3 Stunden Vater wird?
Ach, ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist besser, dass er dort ist und nicht hier. Wir würden uns nur gegenseitig verrückt machen.
Habt ihr eigentlich schon einen Namen ausgesucht?
Ja, Tim. Tim Heinemann.
Wow, das gefällt mir. Klingt stark.
Finde ich auch.
Hallo.
Oh, hallo Liebling. Oder sollte ich lieber sagen, Papa? Hast es wohl kaum ausgehalten, was?
Nein.
Gratuliere, Gregor. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich für euch beide freue.
Danke.
Schau
danke.
Mal, was Onkel Paul unserem kleinen Tim mitgebracht hat. Sieht das nicht niedlich aus?
Ja. Du, Onkel Paul, wenn es dir recht ist, aber ich möchte mit Kathi mal einen Moment alleine sprechen.
Ja, natürlich. Ich wollte sowieso gerade gehen.
Ich glaube, neben mir steht ein ziemlich aufgeregter Vater. Was?
Den Eindruck habe ich allerdings auch. Aber gut, ich freue mich wirklich für euch. Endlich ist es wahr geworden.
Ja, danke dir für alles. Wir sehen uns dann morgen.
Ja, gerne. Bis morgen. Also, tschüss. Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
Tschüss.
Ist er nicht der beste Onkel der Welt?
Er ist der beste Onkel. Könnten wir uns mal setzen? Ich muss was mit dir besprechen.
Oho, das klingt aber ernst.
Ja, es geht um unser Baby.
Ach, Gregor, ich weiß doch, was du sagen willst.
Ich glaube nicht.
Ich weiß, dass ich seit dem Anruf nichts anderes als unser Baby im Kopf habe. Aber ich verspreche dir, es wird sich alles ändern.
Kathi.
Ja, ich verspreche dir, ich werde nicht eine von diesen Müttern, die ihr ganzes Leben ihrem Kind unterordnen. Ja, ich habe nur mal nichts anderes im Kopf, jetzt da unser Traum endlich in Erfüllung gegangen.
Kathi, unser Rechtsanwalt hat mich vor 30 Minuten im Büro angerufen. Das Mädchen hat entschieden, das Baby zu behalten.
Was?
Sie hat ihre Meinung geändert.
Aber das kann sie nicht. Sie hat den Vertrag unterschrieben.
Sie hat bis 3 Tage nach der Geburtszeit ihre Zusage rückgängig zu machen.
Das kann sie nicht. Sie hat es uns versprochen.
Sie kann das tun und sie hat es getan. Wir mussten mit dieser Möglichkeit rechnen.
Wo ist die Nummer von unserem Anwalt? Man muss doch was dagegen unternehmen können.
Ich habe schon mit ihm gesprochen, aber er sagt, er kann nichts tun.
Was soll das heißen, man kann nichts tun? Sicher hast du ihn nicht gefragt, sonst könnte man was tun.
Bitte, es ist schon alles erledigt.
Ich kann das nicht glauben. Es war alles abgemacht. In 3 Stunden wäre es unser Sohn gewesen. Er ist unser Sohn.
Kathi, wir haben keinen Sohn.
Ich will unser Baby.
Wir haben kein Baby.
Ich halte das nicht mehr aus. Was will er denn noch von uns?
Wer?
Gott, wer sonst?
Ich glaube nicht, dass es sein Fehler ist.
Wer ist denn sonst daran schuld?
Kathi,
9 Jahre lang habe ich um ein Baby gebettet. Habe ich eins bekommen? Nein. Und all, was uns diese Adoptionsagenturen sagen konnten, waren, wir haben leider nichts für sie. Und jetzt, so kurz vor dem Ziel, ich kann nicht mehr. Lass mich! Was machst du da?
Ich packe es weg, gebe es zurück.
Wie kannst du jetzt nur an sowas denken?
Woran willst du, dass ich denke?
An unser Baby!
Wir haben kein Baby!
Sei still, sei bitte still! Ich kann das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr hören!
Liebling.
Nein, ich will mich nicht beruhigen, ich bin wütend! Ich habe mir den Jungen so sehr gewünscht! So sehr gewünscht! Ich hasse dieses Mädchen. Ich hasse dich. Ich hasse mich. Ich hasse Gott. Ich hasse alle.
Kathi. Scheiße. Und jetzt Gott. Wir haben uns diesen Sohn so sehr gewünscht.
Ja, mega krass, wo uns das neue Theaterteam mit hineingenommen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche heute keinen Rosamunde Pilcher mehr. Das ist für mich schon Gefühl genug. Schon krass, oder? Ich meine, ich kann das irgendwie mitfühlen. Diese Situation, wir haben uns da nicht abgestimmt mit dem Theaterteam, aber es ist wie ein bisschen eine Szene aus meinem eigenen Leben. Meine Frau und ich, wir haben über 5 Jahre auf Kinder gewartet. Ja. Ja, und genau so ist das manchmal. Du wartest über Jahre hinweg und wisst ihr, so Szenen, die kenne ich wirklich zur Genüge. Voller Enttäuschung, voller Frust, und dann kenne ich heute aber auch diese Situation, dass ich zwei tolle Kinder mein nennen darf. Und irgendwie dieses Gemischte, diese Gefühle, die da eine Rolle spielen, dieses Wünsche zu haben, die nicht erfüllt werden und dann vielleicht doch erfüllt werden. Und du weißt es aber vielleicht nicht. Ein ultra krasses Thema, um das es heute geht. Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Ich erfülle deine Wünsche. Und mal ganz ehrlich, wer hat den Bock auf das Thema? Also mal kurz die Hand hin. Wer hat da Lust drauf? Genau. Wer da jetzt gestreckt hat, vielleicht da hinten, wir haben nachher am Kreuz Gebetsdienst, ihr wisst, was ich meine, ich habe da keinen Bock drauf. Wisst ihr, ich finde diese anderen Messages, die finde ich viel cooler. So tschakka, ole ole, und so Gott ist für mich, der macht alles, yeah. Das finde ich irgendwie spannender, aber das ist halt nur ein Teil der Wahrheit. Und Jesus hat nie gesagt, ich erfülle alle deine Wünsche. Jetzt sagst du vielleicht, boah, voll Drama, hey. So schlimm ist das doch gar nicht mit den Wünschen. Und das mag sein. Das kommt ein bisschen drauf an, wie deine Wünsche so sind. Ja, möglicherweise hast du zu Hause so einen schönen 60 Zoll Full HD Fernseher. Und dein Wunsch ist es, ein 72 Zoll 4K Curved. Okay, wenn deine Wünsche so gelagert sind, ja, dann kannst du mit der Realität wahrscheinlich noch relativ gut leben. Das geht schon. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so in unserem Land, so wie wir leben, die allermeisten von uns, ganz, ganz viele unserer Wünsche gehören genau in die Kategorie. Aber da gibt's auch die anderen. Und ich habe gesagt, in meinem eigenen Leben kenne ich dieses Thema Kinderwunsch. Vielleicht ist es bei dir aber Partnerwunsch. Die Sehnsucht nach einem Partner. Vielleicht ist es diese Sehnsucht und auch der Druck, einen Arbeitsplatz zu suchen, einen Arbeitsplatz zu brauchen. Vielleicht ist es die Diagnose über dich selbst oder über einen deiner engsten Verwandten, Freunde, Kollegen. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben solche Sachen gibt, solche ganz, ganz tiefen Wünsche. Und diese Wünsche machen etwas mit uns. Das ist nicht so, dass das einfach nur so ein bisschen oberflächlich ist, So nach dem Motto, komm, jetzt schreiben wir mal einen Wunschzettel ans Christkind und dann wird's vielleicht schon irgendwie erfüllt. Sondern es sind Wünsche, die tief in unserem Herzen drin sind. Und dann gibt's da diese sensationellen Bibelverse. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Wow, ist das cool. Ja, wow. Solange bis dieser Wunsch halt nicht erfüllt wird. Solange bis du den Herrn bittest, aber der Herr sich irgendwie Zeit lässt. Solange bis es an einen Punkt kommt, wo du merkst, hey, jetzt ist es nach allem menschlichen Ermessen, aber wirklich zu spät. Und dann werden solche Bibelverse manchmal wie ein Schlag ins Gesicht. Weil ich habe das schon erlebt in meinem Leben. Es gibt solche Situationen, da merkst du, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ziehst du wie den Boden unter den Füßen weg. Dann merkst du, hey, boah, und jetzt? Wie kann es, wie soll es jetzt weitergehen mit diesen offenen Wünschen? Wenn Jesus nie gesagt hat, ich erfülle alle Wünsche, widerspricht er dann Psalm 37? Hat er ihn vielleicht nicht gelesen? Widerspricht er dem bewusst? Wisst ihr, es gibt ja solche Bibelstellen. Ja? Jesus sagt ja manchmal, ihr wisst, es steht geschrieben, ich aber sage euch. Oho, ist das jetzt auch so? Es steht geschrieben, ihr sollt den Herrn preisen, weil er eure Wünsche erfüllt. Ich aber sage euch, Ätschepätsch, so ist es gar nicht. Ich glaube, wir müssen Jesus immer mehr erforschen. Wir müssen immer mehr von ihm lernen und entdecken, damit wir verstehen, was meint Jesus eigentlich, wenn er Dinge sagt oder gerade eben auch nicht sagt. Jesus behauptet sich von sich, denn ich bin ja von Gott zu euch gekommen, in seinem Auftrag und nicht aus eigenem Entschluss. Wisst ihr, Jesus war vorher schon. Das ist manchmal ein bisschen schwer, sich vorzustellen, aber genau das sagt die Bibel. Jesus war vor Bethlehem schon. Jesus war vor dieser netten Krippe schon. Und zwar in einer Form, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Jesus war schon beim Vater. Er war schon zu Rechten Gottes. Also Jesus war nicht derjenige, der im Himmel ganz außen die Wolken gefegt hat. Jesus hatte eine Position im Himmel. Und er hat sie aufgegeben und er kam auf die Erde. Und nicht, weil es ihm so langweilig war. Nicht, weil er gedacht hat, boah, ich will die Wolken unbedingt auch mal von unten sehen. Jesus kam mit einem Auftrag und diesen Auftrag hat er selber formuliert. Und er macht es ultra kurz und verständlich in Johannes 17, wo er sagt, ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Das ist der Auftrag, den Jesus bekommen hat. Und in diesem Auftrag, da steckt etwas drinnen. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Menschen zu zeigen, wer du, Gott, Vater, bist, dann beinhaltet das, dass Gott der Meinung ist, wir haben das nötig. Wisst ihr, eine Vorstellung von Gott hatten wir Menschen schon immer. Wir hatten schon immer unsere Bilder und unsere Gedanken. Und wisst ihr was, so neu ist das alles gar nicht. Ich habe mal geschaut, du kannst im ersten Teil der Bibel einen Mann finden, der sehnt sich unfassbar nach einem Kind. Danach redet der Herr selber, Gott, zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Und wenn wir Bibel lesen, nicht immer zu schnell weiterlesen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da kommt Gott persönlich. Creator of the universe. Der, der alles gemacht hat, der jeden Stern platziert hat, der jeden Mensch, der jedes Sandkorn, der alles gemacht hat. Und er sagt zu Abraham, hey, ich werde dich belohnen. Und was willst du machen in dem Moment? Der Schöpfer des Universums bietet dir an, dich zu beschützen, dich zu belohnen. Abraham muss ein Schwabe gewesen sein. Ach ho, was willst du mir schon geben? Ja, was auch. Der ist ja so begrenzt in seinen Mitteln. Nein, Abraham war nicht doof. Das war kein Vollpfosten. Der wusste schon, wer Gott ist, aber der hat einen Wunsch im Herzen. Gott, was willst du mir denn geben? Mein größter Wunsch, meine Sehnsucht ist, ein Kind zu haben. Das ist sein tiefster Wunsch. Oder eine ganz andere Situation, zweiter Teil der Bibel, ganz viel weiter blättern. Da betet jemand verzweifelt um Heilung für den Bruder. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder würde noch leben. Und diese kurzen Bibelstellen, die sind manchmal so unglaublich tief. Die Situation dahinter war eine ganz, ganz spezielle. Jesus war unterwegs, busy. Er war beschäftigt, er war am Preachen, er war am Lehren, er war mit den Leuten, er hat getrunken, er hat gegessen, er hat gute Abende gehabt. Und da kommt jemand und sagt, hey, deine drei engsten Buddies, und das waren sie wirklich, die, mit denen du die gemütlichen Abende verbringst, die, die so sehr an dir hängen, der eine ist sterbenskrank. Und Jesus tut etwas, was so unfassbar ist für uns. Der lehnt sich zurück und sagt, ja, ja, stimmt. Jesus, es eilt. Jesus hat sein eigenes Timing. Und er kommt zu spät. Und sie sagt ihm das. Ich meine, das ist auch schon Mut, gell? Aber sie sagt ihm, Jesus, jetzt bist du zu spät. Wärst du da gewesen, sie hat den Glauben, wärst du da gewesen, wäre das nicht geschehen. Und da steht so viel drinnen über mein und vielleicht auch über dein Herz. Wie ist das mit unserem Timing, unseren Wünschen, unseren Sehnsüchten? Ja, es gibt ja diesen Spruch, Gott ist nie zu früh, immer zeitig. Hey, aber nach unseren Vorstellungen ist er schon oft zu spät. Und seine Vorstellungen, wie er mit uns umgeht, die sind manchmal recht strange. Ich finde sie sehr herausfordernd. Wir haben so krasse Erwartungen. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, diese Menschen dort in der Bibel, von denen dort berichtet wird, die sind uns so ähnlich. Ich komme zurück, Jesus kam, weil er etwas korrigieren wollte. Er kam, um uns den Vater zu zeigen. Der Vater war der Ansicht, dass wir eine falsche Erwartungshaltung haben. Und ich glaube, was uns die Menschen von heute und die von der Bibel verbindet miteinander, ist, dass wir dieselbe Sicht auf Gott haben. Wir glauben, Gott ist dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen. Und wisst ihr, wir sind viel zu schnell und viel zu oberflächlich, wenn wir das nur wegwischen und sagen, nee, nee. Doch, doch. Ich glaube, dass das Bild ist, das wir von Gott haben. Gott ist dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen. Es gibt einen schlauen Mann, der hat mal eine Rechnung aufgestellt. Mathematik relativ einfach. Glück ist Realität minus Erwartung. Glück ist Realität minus Erwartung, das kann man einfacher ausdrücken. Wir sind glücklich, wenn es besser kommt, als wir dachten. Und wisst ihr, ich habe mich da so ertappt gefühlt. Ja, du lebst einfach deine Woche über, du hast deine Dinge, deinen Beruf, deine Firma, dein was auch immer. Und du betest, du bist mit Gott unterwegs. Und jetzt stell dir einfach nur die Situation vor. Die Woche über, du hast was gebetet und es kam besser, als du gedacht hast. Und was passiert? Ein klassischer ICF-Sonntag. Du kommst hier rein und wir machen Worship. Hey, super Gott, ole, ole, super Gott, tschakka! Und dann ist Worship so easy. Und dann können die spielen, was sie wollen. Weil in deinem Herz brennt's ja. Hey, du Gott, wow! Aber meine Woche war nicht so gut. Weißt du, also mir ist heute nicht so zum Aufstehen. Also ich habe diese Woche nicht so viel Gründe, Gott zu loben. Weil bei mir ist diese Rechnung Realität minus Erwartung leider so, dass am Anfang ein Minus rauskommt. Und jetzt gibt's Menschen, die reagieren darauf und sie schrauben die Erwartung zurück Richtung Null. Ha, ihr erwartet gar nichts mehr. Tja, und von denen schon gar nicht. Können wir gestohlen bleiben. Ich erwarte nichts mehr von meiner Familie. Ich erwarte nichts mehr von meinem Chef. Ich erwarte nichts mehr von Gott. Denn dann kann ich ja nicht enttäuscht werden. Das Problem ist bloß, rein mathematisch geht das nicht ganz auf. Nämlich genau in dem Moment, wo die Realität im Minus ist. Da brauchst du gar keine Erwartungen mehr, es ist trotzdem scheiße. Und wisst ihr, diese Haltung, ich erwarte nichts mehr, hat zwei Probleme. Zum einen ist sie äußerst unattraktiv. Also ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, ja, die so nichts mehr erwarten. Ey, also mir wird's nach 2 Minuten manchmal schwindelig mit so Leuten, weil die so ultra, ultra negativ sind. Das Zweite ist, es ist völlig unbiblisch. Gott sagt, du sollst etwas erwarten. Gott sagt, du darfst etwas erwarten. Und das bringt uns in ein Spannungsfeld, in dem wir so ein bisschen in Schleudern kommen. Wir sollen etwas von Gott erwarten und doch ist er nicht da, alle unsere Wünsche zu erfüllen. Und dann fangen wir an, Bibel zu lesen und dann wird es manchmal noch viel komplizierter. Jesus hat behauptet, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit ist, Gott ist nicht dazu da, meine Wünsche zu erfüllen. Das ist die Wahrheit. Die Frage ist, was soll daran befreiend sein? Was soll mir daran gut tun, wenn das die Wahrheit ist? Und wir lesen über diesen Jesus manchmal ziemlich spannende Dinge. In Matthäus 18, 19, kleiner Tipp, Willi, wir überspringen einmal, da heißt es, aber auch das sage ich euch. Wenn 2 von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Also doch. Er erfüllt doch all unsere Wünsche. Wir müssen nur einen zweiten finden, der den gleichen Wunsch hat. Und dazu hat man ja Kirche, oder? Das ist doch relativ einfach. Hier sitzen so viele Menschen. Wenn du jetzt einen Herzenswunsch hast, musst du nur nachher rumgehen, musst dann mal gucken, hey, wer könnte so ungefähr das Gleiche wünschen wie ich? Komm, wir tun uns zusammen, dann läuft das. Nein. Schräg, gell? Ja, aber wir sind schon manchmal schräg im Auslegen von Bibelstellen. Wisst ihr, wie oft ich genau diese Bibelstelle schon gehört habe mit diesem Hintergrund, aber Jesus hat doch gesagt, dass er meine Wünsche erfüllt. Was ist jetzt das Spannungsfeld? Was ist jetzt an dieser Bibelstelle das, was wir mitnehmen und das, was wir verwerfen sollten? Der Punkt ist, dieser Bibelvers steht nicht für sich allein. Der steht in einem Zusammenhang mit etwas anderem. Und wenn man diesen Zusammenhang anschaut, merkt man, dass es hier um was ganz anderes geht. Die Ausgangssituation ist die, Jesus lehrt seine Jünger. Und er sagt, wisst ihr, manchmal ist es so im Leben, dass ein anderer richtig Scheiße baut. Und ich möchte euch sagen, wie ihr damit umgehen sollt. Was, wenn ein anderer dir was richtig Übles angetan hat? Und dann kommt eine spannende Bibelstelle. Dann erklärt Jesus nämlich Konfliktsituationen. Er sagt als allererstes mal, hier unter 4 Augen, ja, red mit demjenigen erstmal. Und wenn das nichts bringt, dann hol noch einen dazu, aber mit der Intention, ihn zu gewinnen. Nicht dem hau ich mal einen rein, sondern wie kann ich ihn als Bruder zurückgewinnen? Und wenn das nicht auch nicht funktioniert, dann sagt Jesus, es gibt so Eskalationsstufen. Es geht also in dieser Situation darum, wie gehe ich jetzt mit jemand um? Und jetzt kommt das Spannendste. Jesus geht es nämlich darum, wie können diese Personen wieder frei werden, frei von Schuld. Und es kommt eine dieser ganz berühmten Bibelstellen direkt vor unserem Zitat, an dem Jesus sagt, wisst ihr, wenn ihr mit jemand umgeht, der euch was schuldig geworden ist, dann solltet ihr eine Sache wissen. Das, was ihr hier auf der Erde bindet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Das, was ihr hier löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Und jetzt denkst du, warum sagt er das so? Jesus wurde extrem angegriffen. Er wurde angefeindet von den Supertheologen seiner Zeit. Jesus hatte zu einem Mann gesagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und sie haben gesagt, Jesus, was erdreistest du dich? Wie willst du jemandem die Schuld vergeben? Und Jesus geht zu seinen Jüngern und sagt, wisst ihr was? Das könnt ihr auch. Auch ihr könnt jemanden von seiner Schuld freisetzen. Das, was ihr bindet über dieser Person, das bleibt gebunden. Das, was ihr löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt nichts anderes als die Schuld, die ihr vergebt, wird auch im Himmel vergeben sein. Und jetzt sagt er, und wenn sich jetzt zwei zusammentun in ihrer Bitte, nämlich in der Bitte, die Schuld dieses Menschen zu lösen, wird Gott erhören. Klingt anders, gell? Das Problem ist, wir gehen so oft her und wir haben eine Meinung, wir haben eine Ansicht. Und dann suchen wir in der Bibel und dann finden wir immer eine Bestätigung unserer Ansicht. In dem ganz konkreten Fall, unsere Ansicht ist, Gott muss meine Wünsche erfüllen. Matthäus 18, 19, da hast du den Beweis. Aber das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch des Namens Gottes, um meine Meinung, meine Ansicht zu begründen. Was kann uns davor schützen? Das ist, wenn wir solche Verse mal im Gesamtzusammenhang sehen und uns anschauen, was war eigentlich Jesu Aufgabe? Was war sein Dienst? Kam er auf die Welt, um uns zu sagen, Gott erfüllt alle deine Wünsche? Nein, sein zentraler Dienst an uns Menschen war, uns freizusetzen von unserer Schuld. Und deshalb muss ich solche Verse immer in Zusammenhang mit seinem zentralen Dienst lesen und mich fragen, was hat es damit zu tun? Aha, es geht um Schuld. So, wo finde ich eine Begründung, einen Hinweis im Verhalten von Jesus? Und da wird's spannend. Wisst ihr, Jesus ist für mich so bedeutend geworden in meinem Leben, nicht nur, weil er kluge Worte gesagt hat, sondern weil er gemäß seinen Worten gehandelt hat. Und da macht er etwas sehr, sehr Spannendes. Jesus war ziemlich am Ende seines Auftrags angekommen. Er wusste, ihm bleibt nur noch ganz kurze Zeit hier auf der Erde. Er veranstaltet nochmal ein ziemlich cooles Abendessen mit seinen Jungs. Er hält nochmal so das Passamal. Und danach geht er in den Garten Gethsemane. Und er weiß, in diesem Garten wird seine letzte Stunde schlagen. Also das, was ihm letzten Endes den Tod einbringt. Und in dieser Situation drinnen, Jesus weiß, was kommen wird, spricht er ein Gebet. Aber. Ja, Abba ist eine schwedische Popgruppe. Aber wisst ihr, was Abba bedeutet? Ich finde, die sensationellste Übersetzung von Abba haben die Schweizer. Vaterli. Vaterli. Jesus geht in diesem Garten Gethsemane auf die Knie und sagt, Vaterli. Hey, und auch wenn du kein Theologe bist, an der Stelle dürftest du merken, hier wird's intim. Hier geht's tief. Hier offenbart Jesus das Tiefste von ihm, sein Herz. Aber alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Hey, und theologisch gesehen muss ich sagen, Jesus, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Respekt. Aber Vater, alles ist dir möglich. Jesus hat verstanden, wer Gott ist. Jesus hat kapiert, Gott ist derjenige, dem alles möglich ist. Ja, da hätte Abraham noch ein bisschen was zu lernen gehabt. Aber das hat Jesus verstanden. Ich rede jetzt mit dem Schöpfer des Universums. Alles ist dir möglich. Ich meine, schon allein die Erkenntnis haut mich um, gell? Da bin ich manchmal nicht so weit. Aber das hat Jesus verstanden. Und er wendet sich mit dem tiefsten Inneren seines Herzens an die richtige Adresse. Gott, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Von wegen, ich habe keine Erwartungen mehr an Gott. Du darfst mit jeder Erwartung zu Gott kommen. Du darfst deine tiefsten Wünsche, deine Sehnsüchte, das, was in dir brennt, das darfst du Gott hinhalten. Gott ist die richtige Adresse für deine Wünsche. Gott ist der richtige Adressat für deine Sehnsüchte. Ihm darfst du es hinhalten. Und jetzt hat Jesus alles richtig gemacht. Und trotzdem stirbt er. Wisst ihr, ich bin manchmal echt entsetzt, was in der modernen Theologie heute alles so gelehrt wird. Wenn du Gott den richtigen Wunsch hingehalten hast, dann kommt's gut. Das lehrt nicht die Bibel. Jesus hat alles richtig gemacht. Ich glaube, es hat ihm nicht an Glauben gefehlt. Er hat nicht mit den falschen Worten gebetet. Er hat nicht irgendwelche falschen Worte gesprochen. Ich glaube, das Problem ist, wie er das Gebet fortsetzt. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und ich glaube, da ist Jesus am tiefsten Punkt angekommen, unseres Herzens. Wisst ihr, manchmal muss ich auch über mir selber Buße tun, was ich alles schon in Predigten gesagt habe. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir das Evangelium von Jesus manchmal viel zu billig verkaufen. Ja, ich glaube zutiefst daran, dass ein Leben mit Jesus besser ist als ein Leben ohne. Ich glaube, dass dein Leben mit Jesus besser ist, aber ich glaube nicht, dass es einfacher ist. Jesus sagt nicht, ich erfülle dir all deine Wünsche. Jesus sagt, ich will dich ganz mit all deinen Wünschen. Und das ist ein Riesenunterschied. Jesus sagt, ich will dich ganz, vertrau mir, überlasse es mir, ob dieser Wunsch gut für dich ist, ob der Zeitpunkt der richtige ist oder ob ich ihn gar nicht erfüllen werde. Und wisst ihr, ich glaube, wir kommen oft in Schleudern, wenn wir die Bibel nur halb lesen. Ich habe euch am Anfang diesen Psalm 37 genannt. Den hat ein Mann namens David geschrieben. Und David hat ganz, ganz viel mit Gott erlebt. Und ja, er sagt, freu dich und der Herr wird deine Herzenswünsche erfüllen. Aber derselbe David schreibt auch dem Psalm 63. Dort heißt es, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben, mein Leben lang werde ich dir danken, meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich werde dich loben, egal wie es kommt. Ich werde dich preisen, ob du meinen Wunsch erfüllst oder nicht. Ich werde in den Gottesdienst gehen und dich worshipen, egal wie meine Woche war. Ich werde mein Herz hinhalten, nicht weil du es so gemacht hast, wie ich es wollte, sondern weil du bist, wer du bist. Und wisst ihr was, manchmal ist es, glaube ich, echt hart. Aber Jesus verlangt wirklich etwas von uns. Jesus sagt, ich möchte, dass du dich mir hingibst mit all deinen Wünschen. Wünsche können so eine Macht ausüben auf uns. Wünsche können zu unserem Lebensinhalt werden. Wünsche können sinnstiftend werden. Und Jesus sagt, nein, der Sinn deines Lebens möchte ich sein. Und wisst ihr, wir haben jetzt zwei Lieder miteinander. Und das erste Lied möchte ich gleich noch dafür beten, dass Gott uns in diesem ersten Lied vor Augen führt, wo wir unser Herz an etwas anderes gehängt haben. Und vielleicht ist dir das zu strange und du sagst, boah, das möchte ich jetzt nicht. Dann genieße einfach die Musik, sie ist so gut, dass man zuhören kann. Aber vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment Gott dein Herz öffnen und sagen, Gott, ich erlaube dir, dass du mir jetzt zeigst, wo mein Herz an anderen Dingen hängt. Wo die Sehnsucht nach einem Partner, wo die Sehnsucht nach einem Kind, wo die Sehnsucht nach Arbeit, wo die Sehnsucht nach einem Haus, wo die Sehnsucht nach Gesundheit, wo die Sehnsucht nach Anerkennung größer geworden ist als du. Vater im Himmel, und ich bete jetzt, dass in dieser Zeit, die wir jetzt haben miteinander, etwas geschieht. Ich bete, Herr, dass du uns unsere Augen öffnest, dass du uns vor Augen führst, wo wir dich verlassen haben und unser Herz an Wünsche gehängt haben.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.